sind Marius und Marlene. Genau, wir sind eben vom Arbeitskreis zurecht. Wir beschäftigen uns alle irgendwie mit Jura, sind aber nicht nur JuristInnen. Genau, und unser Ziel ist es mit diesem Vortrag, das Wissen, was ja schon ein bisschen sperrig ist, weil es irgendwie ein Gesetz ist und ja irgendwie so eine Rechtssprache ist, das zugänglich zu machen. Genau, wir verstehen uns aber nicht als ExpertInnen, also wir können nicht da garantieren, dass alles, was wir hier sagen, auch exakt so passieren wird. Genau, und uns ist aber trotzdem wichtig, irgendwie das, was wir uns probiert haben, anzueignen, das auch weiterzugeben. Genau, deshalb wird hier der Vortrag auch aufgenommen, allerdings nur der Vortrag und nicht die Fragen und auch nicht die Diskussion, die im Anschluss stattfinden soll. Genau, und zu dem Rest kommen wir dann nochmal. Genau, ich werde jetzt am Anfang ein bisschen was sowohl zu der historischen als auch zu der politischen Dimension erzählen und zu dem Status quo, also wie es gerade jetzt ist. Und dann wird Marius dann im Anschluss auf den neuen Gesetzesentwurf eingehen. Ja. Genau, dann würde ich auch einfach direkt starten. Genau, also erstmal um zu klären, wo befinden wir uns eigentlich, worüber reden wir heute eigentlich? Und dazu haben wir hier so eine Grafik aufgemalt. Wir beschäftigen uns mit dem Polizeigesetz. Das ist grundsätzlich Sache der Länder. Genau, und das ist eben präventives Tätigwerden der Polizei. Okay, sorry. Genau, das heißt, das sind alles Sachen, die passieren, bevor eine Straftat tatsächlich passiert ist. Das, was danach ist, was so typisch irgendwie man vielleicht aus dem Tatort kennt, ist halt das, was Teil der Strafprozessordnung ist, das ist Sache des Bundes und das ist eben, wenn irgendwie ein Mord passiert ist, dann ermittelt die Polizei. Genau, das ist das, worüber wir heute nicht reden, sondern wir reden eben über das, was davor passiert ist oder das, was vor einer Straftat passieren kann. Genau, grundsätzlich ist dafür auch wichtig, dass in diesem liberalen Rechtsstaat, egal ob man den irgendwie kritisiert oder ob man den gut findet, dass es da so ist, dass BürgerInnen grundsätzlich erstmal das Recht haben, alles zu tun, außer es ist verboten. Und die Polizei hat das Recht, nichts zu tun, außer es ist erlaubt. Das ist halt auch in dem Zusammenhang wichtig, genau für das, was wir noch später erklären werden. Und hier eben auch, also da werde ich immer wieder darauf zurückkommen, wir befinden uns vor einer Straftat. Das ist auch ganz wichtig für eine Argumentation mit anderen BürgerInnen, die immer sagen, es geht ja um die Kriminellen. Genau. Genau, also was ist Polizeigesetz? Polizeigesetz regelt die Gefahrenabwehr, also wenn eine konkrete Gefahr vorliegt, dann darf die Polizei tätig werden. Genau, der Bund ist in diesem Zusammenhang nur für die Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus zuständig. Ansonsten sind die Bundesländer zuständig, deshalb geht es um den Polizeigesetzentwurf in NRW. Und wie ist das Gesetz aufgebaut? Also es gibt grundsätzlich eine Generalklausel. Das ist eben die Klausel, die besagt, wenn das und das vorliegt, darf die Polizei handeln. Und dann gibt es dazu noch sogenannte Standardmaßnahmen. Die sind nochmal als Zusatz für besonders relevante Grundrechtseingriffe. Also ein Beispiel dafür wären Identitätskontrollen oder aber auch Wohnungsdurchsuchungen. Das sind Sachen, da sagt die Institution, die die Gesetze macht, also das Land, sagt, da ist der Eingriff in persönliche Rechte so groß, dazu muss es nochmal extra härtere oder dazu muss es nochmal individuellere Gesetze geben. Genau, dann gucken wir uns einmal diese Generalklausel an. Also das ist die Klausel, die grundsätzlich sagt, wenn das ist, darf die Polizei handeln. Und ich lese es jetzt einmal vor, das ist ein bisschen sperrig. Ich probiere danach, das aufzugliedern und genau zu sagen, was ist damit gemeint. Also § 8 Absatz 1 Polizeigesetz NRW. Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende, konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, Gefahr abzuwehren. Soweit nicht die § 9 bis 46 die Polizei besonders regeln, die Befugnisse der Polizei besonders regeln. Also, wir haben bei der Generalklausel die Voraussetzung der konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. § 9 und 46, die da draufstehen, das sind eben diese Standardmaßnahmen. Das heißt, das sind Wohnungsdurchsuchungen, Identitätskontrollen und so weiter. Genau. Dann, was bedeutet konkrete Gefahr? Dazu gibt es eben auch eine Definition, die nicht wir uns ausgedacht haben, sondern die verwendet wird. Und die bedeutet, jede Sachlage, die bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer Verletzung der Schutzgüter führt. Also, wir haben erstens ungehinderter Ablauf. Das heißt, es muss ersichtlich sein, dass wenn die Polizei nicht eingreift, dass dann was passiert. Hinreichende Wahrscheinlichkeit. Es muss wahrscheinlich sein, dass gleich etwas passiert. Das bedeutet, zum Beispiel, wie wir hier aufgeschrieben haben, Mensch mit einem Feuerzeug steht an einer Tank, also an einer Zapfsäule, das Messer ist schon gezückt. Solche Sachen, da könnte man sagen, hinreichend wahrscheinlich. Und es muss zu einer Verletzung der Schutzgüter führen. Schutzgüter sind zum einen die Strafgesetze, also es muss irgendwas eintreten, was eigentlich verboten ist, aber eben auch die individuellen Rechte, also Recht auf Leben und so weiter. Genau. Und ja, also das ist jetzt erstmal wirklich nur die Vorstellung von dem, wie es gerade so im Gesetz steht. Ne? Das ist jetzt noch keine Wertung.
Nee, okay. Ich wollte nur sagen, wir werden da später drauf zurückkommen. Das ist jetzt erstmal ein bisschen trocken, aber gleich.
Genau. Dann, wie ist es eigentlich historisch? Also wie ist die Polizei strukturiert historisch? Und woher kommen auch dieses Polizeigesetz überhaupt? Also dass es grundsätzlich so einen Aufbau gibt, dass es eine Generalklausel gibt, das heißt, dass, was ich gerade gesagt habe, dass es grundsätzlich eine Voraussetzung gibt, womit die Polizei überhaupt handeln darf, das ist schon seit 1931 eigentlich so und man kann schon auch eigentlich sagen, dass in Deutschland es eine traditionell starke Polizei gibt, weil es auch traditionell eine stark aufgegliederte Behördenstruktur gibt und dass dann aber halt vor allen Dingen zu Zeiten des Nationalsozialismus es einen krassen Missbrauch der Polizeibefugnisse gab. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht so viel Neues erzähle, aber genau, sag's trotzdem einfach, weil die Polizei eine politische Ideologie verfolgt hat. Genau, und dann im Anschluss daran, weil sich in der Polizei so viel Macht konzentriert hat, die hatten eben so viele Befugnisse, dass sie die eben auch für ihre politische Ideologie des Nationalsozialismus nutzen konnten. Und eine Reaktion darauf war eben nach der Zeit des Nationalsozialismus die Polizei umzustrukturieren. Dazu wurden vor allen Dingen zwei Sachen gemacht. Sie wurde zum einen probiert, föderal zu organisieren, also das ist eben das, warum das Polizeigesetz jetzt Ländersache ist. Damit eben nicht mehr damit die Länder theoretisch ganz viele unterschiedliche Polizeigesetze verabschieden können. Das werden wir uns gleich mal noch anschauen, ob das wirklich so ist. Aber das war der Grundgedanke dahinter. Und dann, dass es eine institutionelle Trennung gibt zwischen Geheimdienst, Polizei und Militär. Dass der Geheimdienst eben zur Gefahrenvorbeugung ist, dass der keine Eingriffsbefugnisse hat, dass die Polizei zur Gefahrenabwehr ist und dass sie aber auch schon diese Stellung hat, was man ja vielleicht so als Spruch kennt, Polizei als BürgerInnen und Helfer, völlig unabhängig davon, wie man das selber wahrnimmt, aber ne, das ist irgendwie das Bild, was transportiert werden wollte, also was genau sollte. Und das Militär ist eben für den Außeneinsatz. Und das waren halt die zwei Hauptmaßnahmen, die zu einer Teilung der Macht der Polizei führen sollten. Und seitdem, dass man sich das irgendwie so toll erdacht hat und vorgestellt hat, ist es aber eigentlich so, dass es kontinuierlich immer versucht wurde, das auch genau wieder aufzulösen. Also beide Punkte, sowohl, dass es föderal genutzt ist, aufgeteilt ist und aber auch dieses Trennungsgebot zwischen den einzelnen Institutionen. Und was auch wichtig ist in diesem Hintergrund, dass wenn eins der Sachen irgendwie probiert wurde aufzulösen, wurde es bis jetzt nie zurückgenommen. Also es gab eigentlich immer nur Verstärkungen, es gab nie eigentlich, dass es zurückgenommen wurde oder lockerer gestaltet wurde. Ja. Dann zu der aktuellen Tendenz. Also es ist ja nicht nur, werdet ihr ja vielleicht auch mitbekommen haben, es ist nicht nur das Polizeigesetz NRW, wo die Tendenz ist, das zu verschärfen, sondern es ist ein deutschlandweiter Trend. Bayern ist da sicherlich das prominenteste Beispiel, aber eigentlich in allen Bundesländern bis auf glaube ich, Thüringen. Überall gibt es gerade die Bestrebungen, das zu verschärfen. Und es ist eben nicht nur dieses eine Gesetz, was verschärft werden soll, sondern es gibt eine generelle Tendenz auf unterschiedlichen Ebenen. Also zum einen die Tendenz der stärkeren Bewaffnung der Polizei, dass es jetzt auch in NRW sogenannte Beweis- und Festnahmeeinheiten gibt. Das sind im Prinzip nochmal Teile der Hundertschaft, welche nochmal speziell ausgerüstet sind. Dann diskutiert, wir werden auch Maschinenpistolen für Streifenwagen. Auch in NRW wird das diskutiert, nicht serienmäßig, also nicht jeder Streifenwagen wird mit einer Maschinenpistole ausgestattet sein, aber es ist, steht zur Diskussion, sicherlich mit dem Vorwand wieder des Terrorismus, das, da gehen wir auch gleich nochmal drauf, aber trotzdem, ne, dann ist es halt da, wenn man es anschafft. Genau, und dann ist aber auch wichtig, dass neben dieser stärkeren Bewaffnung gibt es einen generellen Stimmungsumschwung. Während ich ja vorhin gesagt habe, dass irgendwie die Idee war, dass die Polizei irgendwie Freundinnen und Helferinnen sein soll, gab es ein Leak eines internen Papiers des Innenministeriums von NRW. Und in dem Leak kommuniziert das Innenministerium, dass die Polizei muss an Konsequenz, Stabilität, Führungsstärke und Robustheit deutlich zulegen. Die Polizei muss durchsetzungsfähig und durchsetzungsstark sein. Sie muss gewaltfähig, aber nicht gewaltaffin werden. Das stand halt in dem Leak. Das heißt, es findet halt wirklich auch eine andere Kommunikation statt, wie die Polizei sich selbst in ihrer Rolle verstehen soll. Was natürlich auch die Frage aufwirft, wie werden in Zukunft PolizistInnen ausgebildet? Also wie wirkt sich das halt auch darauf aus? Genau, und dass es eben auch weggeht von, oder dass es hingeht zu einer präventiven Überwachung, dass ganz viel irgendwie dieser Begriff Gefährder, der auch sicherlich unterschiedlich, also der überhaupt nicht trennscharf verwendet wird, sondern es wird irgendwie viel einfach von unterschiedlichen Seiten über Gefährder geredet, genau, dass auch damit irgendwie dieses Trennungsgebot eigentlich, dass Überwachung ja Teil, Hauptteil der des Geheimdienstes ist, dass das eben auch weiter probiert wird aufzulösen. Und dann gibt es noch die Idee des Musterpolizeigesetzes. Genau, das ist so ein also das Musterpolizeigesetz ist quasi die Idee aller InnenministerInnen, sich zusammenzusetzen und ein Muster zu erstellen, was dann eine Vorlage für die einzelnen Länder sein soll. Dass es grundsätzlich so ein Musterpolizeigesetz gibt oder dass es die Idee gibt, das zu verabschieden, das ist auch schon länger so, aber das wurde bis jetzt nie eigentlich umgesetzt, also auch wenn es irgendwie so einen Entwurf gab, wo InnenministerInnen sich darauf geeinigt haben, dann war es trotzdem immer noch so, dass die Länder sich auch ein bisschen profilieren wollten mit ihrem eigenen Polizeigesetz und dass deshalb eigentlich auch diese Entwürfe nie wirklich zum Tragen gekommen sind. Und was es aber jetzt im letzten Jahr gab, ist, dass der Seehofer sich eingemischt hat, der Innenminister des Bundes, der dazu eigentlich überhaupt keine Kompetenz hat, weil er ist ja Innenminister des Bundes und Polizeigesetz, haben wir ja gesagt, ist Ländersache. Und es wäre auch Ländersache gewesen, dass die Innenminister der Länder sich, Innenministerinnen der Länder sich zusammensetzen. Aber Seehofer hat sich eingemischt. Seehofer hat gesagt, dass er auch das Polizeigesetz Bayern als Vorlage haben will, also dass er möchte, dass dieses die Vorlage wird. Genau, und es ist traditionell so, also auch schon bevor das Gesetz in Bayern auch verändert wurde, dass Bayern immer das repressivste und das stärkste Polizeigesetz hatte. Genau, also es gibt auch die Tendenz, eben dieses Föderale, diese Aufteilung auf die Länder auch aufzulösen und da irgendwie eher nach diesem Musterentwurf zu gehen. Genau. Wobei das, glaube ich, noch nicht raus ist, oder? Ja, genau. Also wobei darüber noch nicht entschieden wurde. Aber trotzdem diese Tendenz, irgendwie eigentlich Trennungsgebote aufzulösen, die man historisch für wichtig erachtet hat und die ich auch für wichtig erachte, genau, die ist halt auf jeden Fall da. Genau. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum? Also warum gehen denn jetzt so viele Länder davon aus, dass man ein Gesetz verschärfen müsste? Und ich denke, das ist vor allen Dingen auch eine wichtige Frage, oder wichtig, sich da mit den Argumenten auseinanderzusetzen, wenn man Menschen auf der Straße begegnet und wenn man darüber diskutiert. Genau. Warum ist es so, dass es hier in Deutschland also dass die Leute mehr Angst haben müssen, ist es so, dass es mehr Kriminalität gibt, was ja ein Argument ist. Und da ist ganz klar dazu zu sagen, dass genau, es halt eine Statistik gibt, die da genau das Gegenteil zeigt. Wichtig ist, also das ist jetzt die Kriminalstatistik des Bundes, wichtig dazu ist, dass das eine Statistik ist, die schon auch ihre Schwächen hat und die man nicht für bare Münze nehmen sollte, genau, weil es ist eben eine Statistik, die im Prinzip zeigt, wie viele Straftaten die Polizei tätig geworden ist. Also es gibt ja immer eine sehr starke Dunkelziffer, die kommt da halt natürlich nicht drin vor. Aber es ist halt deutschlandweit die einzige so großflächengedeckte, so groß angelegte Statistik, die verwendet wird. Und deshalb haben wir sie hier auch mit reingenommen. Und das ist eben auch eine Statistik, die man ja auf der Straße ganz gut verwenden kann. Aber es ist trotzdem wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass sie eben auch ihre Schwächen hat und dass sie durchaus auch kritikwürdig ist. Genau, aber was besagt diese Kriminalstatistik? Die ist halt von 2017 und die sagt grundsätzlich, dass eigentlich in allen Bereichen die Straftaten zurückgegangen sind. Völlig unabhängig davon, also hier wird halt die Unterscheidung gemacht zwischen deutsche Tatverdächtige, nicht deutsche Tatverdächtige, darunter Zuwanderer. Also völlig unabhängig davon, dass es in allen Bereichen zurückgegangen ist. Also ich möchte damit verdeutlichen, dass das Argumente sind, die ja häufig einem entgegengebracht werden, dass es vor allen Dingen eine Zunahme oder der sogenannten Ausländerkriminalität gibt. Dann wurde vorangebracht, dass es eine Zunahme der Wohnungseinbrüche gibt. Das war halt auch ganz groß im Wahlkampf hier. Und auch da, auch in diesem Bereich, gibt es keine Zunahme, sondern die Statistik von 2017 zeigt eben auch bei den Wohnungseinbrüchen einen Zurückgang. Das Einzige, wo sie eine leichte Steigerung zeigt, ist bei den Drogendelikten. Und da wird aber in dieser Begründung der Statistik selbst, wird von der Polizei selbst aufgeführt, dass es damit zusammenhängt, dass mehr Kontrollen durchgeführt werden. Das ist eigentlich ganz witzig quasi fast, weil man einem Argument entgegenkommt, was man sicherlich auch sagen kann, wenn es mehr Kontrollen gibt, dann wird auch mehr gefunden. Und eben auch, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, was härter sein wird, natürlich wird es dann erstmal, werden dann mehr Sachen zutage kommen, aber nicht, weil es mehr Sachen gibt, sondern weil eben mehr kontrolliert wird, weil mehr repressive Maßnahmen ergriffen werden. Genau, aber deshalb kann man jetzt erstmal pauschal nicht sagen, dass genau die Kriminalität zugenommen hat. Okay, aber dann ist die Frage, wenn wir erstmal jetzt dieses Argument entkräftet haben, dass es nicht tatsächlich mehr Kriminalität gibt, warum wird dann gesagt, dass man so ein Gesetz verschärfen muss? Genau, und was da ganz viel diskutiert wird und sicherlich halt auch sicherlich auch ihr schon mal gehört habt, ist halt, dass es ein Gefühl der Angst gibt. Es ist also, wir reden hier von einem subjektiven Sicherheitsgefühl. Es geht nicht mehr darum, wie viele Straftaten werden tatsächlich verübt, sondern wie unsicher fühle ich mich. Genau, und da ist für uns wichtig zu fragen, woher kommt dieses Gefühl? Und ja, da in dem Zusammenhang möchten wir zum einen auf die Instrumentalisierung durch rechte Kräfte eingehen. Also sind sicherlich auch Parolen, die Pegida, AfD und Co. benutzt haben, um bewusst Angst zu schüren, also zu sagen, es gibt mehr Ausländer, die kriminell werden. Es wurden bestimmte Fälle rausgegriffen und dramatisiert, einzelne Taten. Und es gibt eben auch unserer Meinung nach eine Tendenz der Presse, die diese Rhetorik aufzugreifen und darauf einzugehen. Und auch da also appellieren wir daran, zu überlegen, worüber wird berichtet, wie wird berichtet, wie lange wird über bestimmte Dinge berichtet. Wir sind auch der Meinung, dass auch die Politik diese Rhetorik ein Stück weit aufgegriffen hat und sich da halt auch in ihren Wahlkampf in ihren Wahlkampfversprechen eben auch darauf bezieht. Wir problematisieren daran, dass damit die Polizei ein Stück weit Tendenzen geschürte Ängste verstärkt oder sie zumindest halt aufgreift und nicht entkräftet. Diese Argumentation, die jetzt von uns kommt, da muss man nicht mitgehen. Man kann auch sagen, okay, aber es gibt diese Angst und es ist wichtig, dieser Angst gerecht zu werden. Und es hängt sicherlich, also ich oder wir möchten damit auch nicht negieren, was tatsächlich auch an Anschlägen hier oder in Europa auch in der Vergangenheit passiert sind. Und genau, deshalb würden wir sagen, ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es gab diese Anschläge, die lassen sich nicht wegreden. Und es gibt auch Menschen, die davor Angst haben. Das wollen wir auch nicht wegreden. Aber die Frage ist, können schärfere Gesetze tatsächlich ein Bedürfnis nach Sicherheit erfüllen? Und da ist für uns ganz klar die Aussage, nein. Schärfere Gesetze führen nicht zu mehr Sicherheit. Das ist ein Trugschluss. Also weil gerade Terror, der ja also terroristische Anschläge, die vorgebracht werden als eben angstschürend, Terror von der Begriffsbestimmung her spielt damit, dass sie Lücken in einem System ausnutzen. Und solange wie ein System nicht 100% dicht ist, wird Terror immer auch diese Lücken finden. Und damit wird auch eine Verschärfung des der Gesetze nicht automatisch dazu führen, dass es eine höhere Sicherheit gibt. Genau, und was trotzdem bei uns also da noch dazu kommt, ist, dass auch die Frage ist, woher kommt denn eine Zunahme von bestimmter Kriminalität oder auch ein Gefühl der Unsicherheit? Und für uns kommt eine bestimmte Unsicherheit auch daher, dass es bestimmte soziale Probleme gibt, und da ist es eben nicht Aufgabe eines Polizeigesetzes oder Aufgabe der Polizei, diese sozialen Probleme zu lösen, sondern genau, das ist eigentlich was Aufgabe der Politik ist. Und unser Gefühl ist, dass irgendwie dieses Polizeigesetz auch der prominente Versuch ist, eigentlich eine Aufgabe der Politik auf die Polizei abzuwälzen und damit was Prominentes zu haben, um das eben vorbringen zu können. Genau, also was ist dadurch eigentlich passiert, dass es eben nicht mehr darum geht, liegt real eine Gefahr vor, sondern gibt es halt eben dieses Gefühl einer Gefahr, das heißt eine Bekämpfung potenzieller Gefahren. Genau, das ist halt ein Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat. Also von es liegt konkret, deshalb auch die Formulierung, es liegt eine konkrete Gefahr vor, wir können mit hinreichender Wahrscheinlichkeit sagen, dass etwas vorliegt, zu es liegt eine potenzielle Gefahr vor. Es gibt sogenannte GefährderInnen. Wichtig, wieder im Hinterkopf, wir befinden uns immer noch vor der Straftat, also es ist bis jetzt noch nichts passiert, in Anführungszeichen. Genau, und das ist sicherlich auch eine Tendenz, die auch irgendwie auch ein bisschen aus den USA irgendwie mit hierher geschwappt ist, sogenannte vorhersagende Polizeiarbeit, die auch genau mit einer bestimmten Entwicklung der Datenüberwachung zusammenhängt. Das wird Predictive Policing genannt. Damit wird versucht, halt über mathematische Datenanalyse zukünftige Straftaten vorhersagen zu können, dadurch auch vorhersagen zu können, was sind die Orte, an denen tendenziell Straftaten verübt werden. Genau. Und die Problematik dahinter ist, dass wir uns ja, wie gesagt, vor der Straftat befinden und dass damit eigentlich so Grundsätze wie eben Unschuldsvermutung entkräftet werden und es halt auch ein ganz großes Einfallstor für soziale und rassistische Diskriminierung bildet. Genau, und dieses Predictive Policing, also so mathematische Datenanalyse zu machen, das ist hier in Deutschland noch ziemlich am Anfang, aber es reiht sich ein in die Tendenz, die ich probiert habe hier darzustellen. Genau, und es reiht sich vor allen Dingen an in die Idee, potenzielle statt reale Gefahren zu bekämpfen und damit eigentlich in eine Vorverlagerung der Polizeiarbeit. Genau, und jetzt stellt Marius dann vor, was der konkrete Entwurf, was der für Konsequenzen hat.
Genau, und ich würde davor nochmal in Erinnerung rufen, was Marlene eigentlich gesagt hat. Der Grundsatz sozusagen der Verfassungsordnung in Deutschland ist, man darf alles machen, was nicht explizit verboten ist, und die Polizei darf erst was machen, wenn es explizit erlaubt ist. Und wir haben ja gerade schon gesehen, wie dieser Gedanke, dass man Straftaten vorhersagt, dass man entscheidet dass die Polizei entscheidet einzuschreiten, bevor eine Straftat überhaupt passiert ist, dass das diesen Grundsatz schon sehr in Frage stellt. Und so ist leider auch der Entwurf für das neue Polizeigesetz gestrickt. Wir haben eingangs gesagt, man braucht eben eine konkrete Gefahr, also eine Sachlage, bei der es wahrscheinlich ist, dass irgendwie was passiert. Also wenn man nicht jetzt reagiert, dann knallt es. Und das neue Gesetz sieht halt als Kernbegriff so einen neuen Gefahrenbegriff vor, und der heißt halt nicht mehr konkrete Gefahr, sondern drohende Gefahr. Und hier seht ihr ja auch die Definition, eine drohende Gefahr liegt vor, wenn im Einzelfall hinsichtlich einer Person bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person innerhalb eines absehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine Straftat von erheblicher Bedeutung begehen wird. Das ist auch in dem Paragraph 8, von dem Marlene eingangs den Absatz 1 gezeigt hat, eben jetzt ein neuer Absatz 4. Und vorhin haben wir gesagt, man braucht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, es muss eine konkrete Sachlage sein. Und hier wird das halt alles ganz stark flexibilisiert. Ne? Also bestimmte Tatsachen ist was anderes als eine hinreichende Wahrscheinlichkeit. Auch der absehbare Zeitraum ist nicht, dass diese Gefahr unmittelbar bevorsteht. Und die ganz große Frage ist natürlich auch, wann ist eine Straftat ihrer Art nach konkretisiert. Also wenn man sich ausgedacht hat, was man machen will, wenn man einen Tag bevor man diese Tat begehen will ist oder erst 10 Minuten davor, weiß niemand, ist halt völlig unklar. Und gerade weil dieser Grundsatz gilt, dass die Polizei erst tätig werden darf, wenn es ihr durch das Gesetz erlaubt ist, ist halt ganz wichtig, dass da ganz konkret, ganz trennscharf beschrieben ist, wann darf die Polizei gegen mich vorgehen und wann darf sie es eben nicht. Und das ist eben mit dieser sehr offenen Definition viel, viel weniger gegeben, sodass man halt auch sagen könnte, es geht nicht mehr um eine konkrete Gefahr, sondern eher um die Gefahr einer Gefahr. Und auch dieser Begriff des Gefährders, den hat Marlene ja gerade schon angesprochen, und eigentlich müsste man ja sagen, ein Gefährder kann nur sein, wer für eine konkrete Gefahr irgendwie verantwortlich ist. Aber inzwischen ist die politische Diskussion und auch dieser Gesetzesentwurf eher in so einer Richtung, dass man sagt, das ist nicht jemand, der jetzt gerade eine konkrete Gefahr verursacht, sondern jemand, der irgendwie gefährlich ist. Eine Person, die dauerhaft gefährlich ist, von der dauerhaft irgendwie Gefahren ausgehen. Und das ist natürlich viel, viel unbestimmter als diese Situation, ich sitze mit dem Feuerzeug und der Kippe an der Zapfsäule oder ich ziehe gerade das Messer und möchte irgendwie auf jemanden einstechen. Und das macht es natürlich, also es sorgt natürlich für massive Rechtsunsicherheit und sollte deswegen auch nicht in einem Polizeigesetz stehen. Und ein Punkt noch, das ist ja von Straftaten, da wird ja von Straftaten von erheblicher Bedeutung gesprochen. Und dann fragt man, und die sind tatsächlich sogar auch im Gesetz definiert. Und wenn man jetzt so eine Umfrage hier im Raum machen würde, was sind Straftaten von erheblicher Bedeutung, fällt einem sicherlich Mord und Totschlag ein, auch Vorbereitung eines Angriffskrieges oder was es alles so für schöne Straftaten noch gibt. Tatsächlich sind davon aber auch viel harmlosere Sachen umfasst. Also irgendwie Betrug, gemeinschaftlich begangener Wucher oder so steht in dieser Liste. Und klar, es ist jetzt nicht schön, wenn man betrogen wird, beklaut wird, irgendwie, wenn das sind auch Vermögensdelikte und die Strafrechtsordnung schützt eben auch vor diesen Vermögensdelikten. Aber sie sind vielleicht nicht von so erheblicher Bedeutung, dass man jetzt alle Prinzipien, die wir bisher im Polizeirecht hatten, total aufweichen muss, damit man eben gegen Leute, die potenziell so eine Straftat begehen, vorgehen kann. Und okay, ich weiß nicht. Das Gesetz geht noch weiter. Das Gesetz schafft eben nicht nur den neuen Begriff der drohenden Gefahr, sondern auch den der drohenden terroristischen Gefahr. Und da sind eben nochmal härtere Maßnahmen dran geknüpft. Und eine drohende Gefahr ist auch noch eine drohende terroristische, wenn sie, so steht es im Gesetz, geeignet und bestimmt ist, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern oder eine Behörde, eine nationale oder internationale Organisation oder ein Organ der Meinungsäußerung rechtswidrig mit Gewalt oder Drohung oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politische, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen des Staates, eines Landes, einer nationalen oder internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen. Das ist so, das geht sicherlich euch jetzt so, weil ihr viel, viel weniger gewohnt seid, so juristische Texte zu lesen. Es geht aber auch uns so, man liest das und fragt sich, was heißt das? Was man erstmal festhalten kann, da steht ja das Oder, und das haben wir ja auch hier unterstrichen. Das heißt, es muss nur einer dieser Spiegelstriche erfüllt sein. Aber wann ist die Bevölkerung erheblich eingeschüchtert? So, wenn einmal in Deutschland ein Terroranschlag passiert, wenn jede Woche einer passiert, weiß niemand. Und zum Beispiel bei dem letzten Punkt kann man sich auch fragen, was ist denn eine nationale oder internationale Organisation, die erheblich beeinträchtigt werden muss? Ist es das Deutsche Rote Kreuz? Ist es der Deutsche Bundestag? Weiß auch niemand so genau. Und das bietet natürlich oder das öffnet natürlich Tür und Tor dafür, dass ganz viele polizeiliche Maßnahmen ergriffen werden unter diesen sehr, sehr unklaren Voraussetzungen, was rechtsstaatlich hochproblematisch ist. Marlene hatte eben auch gesagt, der internationale Terrorismus ist irgendwie die Begründung für diese Reform. Wenn das so ist, dann fragt man sich natürlich, oder dann kann man sich zuerst fragen, muss dann so eine breite Definition gefasst werden? Kann man es nicht irgendwie konkreter machen? Kann man das Gesetz nicht genau auf eben diese terroristischen Taten, Bombenanschläge und so weiter zuschneiden? Aber vor allem muss man auch fragen, wenn es wirklich nur um Terrorismus geht, warum gibt es dann diese zwei Begriffe? Warum gibt es die drohende Gefahr und die drohende terroristische Gefahr? Eigentlich hätte ja die zweite, die drohende terroristische Gefahr, ausgereicht, Man hätte diesen neuen Begriff der drohenden Gefahr überhaupt nicht einführen müssen. Und da zeigt sich eben für uns auch, dass man eben hier auch auf ganz andere Gruppen zielt und eben nicht nur auf Terrorismus. Dazu hat auch der Innenminister in der Anhörung gesagt oder hat sehr deutlich gemacht, dass es auch schon zum Beispiel gegen die Leute im Hambacher Forst geht. Und das wird man auch später noch bei den konkreten Maßnahmen sehen. Wenn man dann guckt, wir haben ja eingangs gesagt, es ist immer an einen Gefahrenbegriff, sind immer polizeiliche Maßnahmen geknüpft, dann muss man sagen, mit dieser drohenden Gefahr und der drohenden terroristischen Gefahr sind die Verdachtsmomente, also das, was man wissen muss, bevor man eben polizeilich vorgehen kann, sind deutlich gesenkt. Also konkrete Gefahr ist hier der höchste Balken, die abstrakte Gefahr haben wir so ein bisschen ausgespart, aber bei der drohenden terroristischen Gefahr braucht man auf jeden Fall die wenigsten Verdachtsmomente. Und dadurch sinkt halt sehr stark die Schwelle, wann die Polizei einschreiten darf. Es hat aber natürlich auch Konsequenzen für die potenziell Betroffenen von Polizeimaßnahmen. Deren potenzieller Personenkreis steigt nämlich ganz, ganz stark. Also wenn man sich sozusagen den Output anguckt und man sagt, es ist nicht mehr so klar, wann man wirklich eine Gefahr verursacht hat, weil eine Gefahr nicht mehr so konkret definiert ist, heißt das natürlich auch, dass die Leute, die von polizeilichen Maßnahmen betroffen sein können, viel, viel mehr werden. Ne? Also man kann sagen, du bist eine Person, vor der eine drohende Gefahr, das ist irgendwas, was sich irgendwie abstrakt darstellt, wo es noch nicht genau konkrete Verdachtsmomente braucht, wo auch die Tat noch nicht konkretisiert sein muss. Wenn man sagt, das geht von dir aus, kann man natürlich auch mit polizeilichen Maßnahmen gegen dich einstreiten. Und diese Aussage, ich mache ja nichts, ich habe nichts zu verbergen, deswegen stört mich auch so ein Polizeigesetz, war sowieso wahrscheinlich schon immer Schwachsinn. Und sie ist es auf jeden Fall mit diesem Gesetz noch deutlich mehr, weil eben noch sehr viel mehr Leute von diesem Gesetz betroffen sein werden, von denen tatsächlich eben keine Gefahr ausgeht. Und das ist sicherlich auch ein gutes Argument, wenn man mit Leuten darüber diskutiert und die sagen, warum, die Straftäter sollen doch alle verfolgt werden, ich mache nichts, ich bin nicht davon betroffen. Das stimmt eben dadurch, dass dieser Gefahrenbegriff eben so flexibilisiert wurde, stimmt das sehr viel weniger. Und wenn wir jetzt gucken, was sind für polizeiliche Befugnisse an diese neuen Gefahrenbegriffe der drohenden Gefahr und der drohenden terroristischen Gefahr geknüpft, dann kommen da auch viele neue Sachen dazu, die wir bisher noch nicht im Polizeigesetz in NRW hatten. Da sind einmal die sogenannten Kontakt- und Aufenthaltsverbote oder Aufenthaltsgebote, das heißt, du darfst nicht an diesen Ort oder du musst an diesem Ort bleiben, die werden neu gesetzlich geregelt. Dazu gibt es die Möglichkeit einer präventiven Ingewahrsamnahme. Also wie immer, also oder wie Marlene eingangs gesagt hat, wir sind vor der Straftat. Es ist noch nichts passiert und trotzdem kann man Leute präventiv in Gewahrsam nehmen. Das ist nicht Untersuchungshaft oder sowas, sondern das passiert eben vor der Straftat. Und darüber hinaus wurde auch noch eine strategische Verhandlung eingeführt. Da kommen wir gleich nochmal genauer zu, aber ihr kennt vielleicht diese Diskussion um die sogenannte Schleierverhandlung und das ist eben das ähnliche Instrument, was NRW in dieser Frage einführt. Und auch bei verschiedenen Maßnahmen ist jetzt neu hinzugekommen, dass es eine Strafbewährung gibt. Das heißt, dass man, wenn man gegen bestimmte polizeiliche Maßnahmen oder polizeiliche Anordnung verstößt, mit bis zu 2 Jahren Haft oder eben mit Geldstrafe bestraft werden kann. Und das ist eben auch ein Paradigmenwechsel. Es gab schon im Strafgesetzbuch immer eine Regelung, die gesagt hat, wenn man Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, also Polizeibeamte, leistet, dann ist das strafbar. Diese Regelung wurde auch im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr massiv verschärft, auch unter sehr fragwürdigen Argumenten. Aber darüber hinaus, oder diese Straftatbestände haben immer gesagt, ja, wenn du gegen den Polizeibeamten Widerstand leistest, machst du dich strafbar. Jetzt ist es schon, wenn man gegen bestimmte Anordnung verstößt. Das heißt, eigentlich wird auch da sozusagen sehr viel mehr Verhalten, sehr viel stärker kriminalisiert. Dann wollen wir uns ein bisschen angucken, was die einzelnen Maßnahmen sind. Ich habe ja gerade schon die Kontakt- und Aufenthaltsverbote bzw. Aufenthaltsgebote angesprochen. Und die haben wir hier nochmal so schön visualisiert. Also entweder man darf nicht in einen bestimmten Raum oder zu einer bestimmten Person oder man darf sich eben nicht aus einem bestimmten Raum wegbewegen. Da ist halt völlig unklar, was diese Räume sind. Also wie groß ist so ein Gebiet? Das muss bei einer Polizeibehörde, muss dieses Gebiet durch den Behördenleiter, also Polizeipräsident oder wer auch immer dafür zuständig ist, festgelegt werden. Aber wir wissen überhaupt nicht, was das sein wird. Wird das Stadtviertel sein, wird das vielleicht die ganze Stadt sein oder ist es auch nur der Umkreis meiner Wohnung und das dann quasi Hausarrest? Und vor allem, was hat das für Folgen? Was ist, wenn ich zu der Ärztin meines Vertrauens oder zu einem Anwalt oder sowas gehen möchte? Wie ist das noch sichergestellt, wenn ich eben unter so einem Kontakt- und Aufenthaltsverbot oder Aufenthaltsgebot stehe? Diese Maßnahme kann für bis zu 3 Monate verhängt werden und kann dann auch jeweils immer wieder um 3 Monate verlängert werden. Es gibt dabei einen sogenannten RichterInnenvorbehalt, das heißt, ein Amtsrichter oder eine Amtsrichterin müssen entscheiden, dass diese Maßnahme gegen mich angeordnet wird. Und dann denkt man erstmal, ja, das ist doch gut, das ist doch ein Sicherungsmechanismus, dass diese Maßnahme nicht missbraucht wird. Dieses Verfahren, das eben eine RichterIn entscheidet, genauso wie es ja auch ErmittlungsrichterInnen gibt, schützt aber nur bedingt die Rechte der potenziell Betroffenen. Das ist nämlich eben kein Strafverfahren, da tragen nicht beide Seiten ihre Argumente vor, sondern die Polizei sammelt eben, stellt ein Dossier zusammen mit den Informationen, die sie hat und sagt dann hier, deswegen möchten wir für diese Person ein Aufenthaltsverbot oder Gebot anordnen. Stimmst du dem zu oder stimmst du dem nicht zu? Und wenn man da dann sitzt und darüber entscheiden muss, dann hat man eben nur diese Informationen und oft verlässt man sich dann eben auf diese Informationen. Und darüber hinaus ist ja auf den Richter oder die Richterin auch ein gewisser Druck, weil man nie der oder diejenige sein möchte, mit der Entscheidung, ach nö, da verhängen wir mal kein Aufenthaltsverbot oder Gebot und dann passiert irgendwas. Ne? Also man hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung von der Polizei und auch einen gewissen Druck, weil man eben nicht verantwortlich sein möchte, wenn man eben so eine Maßnahme abgelehnt hat und dann tatsächlich doch eine Straftat begangen wird. Darüber hinaus glauben wir, dass diese Maßnahme dafür da ist, dass man störende Personen isolieren möchte, damit man sie sozusagen sich nicht mehr mit ihnen auseinandersetzen möchte. Und man sieht das sehr deutlich bei Fußballfans. Ich weiß nicht, wie das hier ist. In Münster gibt es so eine große Fußballrivalität zwischen Preußen Münster und VfL Osnabrück. Also diese Derbys, bei denen es auch mal kracht. Und in Münster hat ein Anwalt so einen ähnlichen Vortrag vor den Preußenfans gehalten. Die haben erzählt, beim letzten Derby in Osnabrück haben 153 Leute so ein Aufenthaltsverbot bekommen. Das heißt, es ist nicht der eine Bekloppte so, den man jetzt hier unbedingt davon hindern möchte, an diesen Ort zu kommen, sondern man setzt das großflächig ein. Das passiert dann in der Regel so, dass Leute irgendwie ein-, zweimal, dass deren Identitäten festgestellt wurden, wenn zum Beispiel in ihrem Umfeld eine Straftat begangen wurde, ein Bengalo gezündet, Sachbeschädigung, was beim Fußball halt häufig vorkommt. Und dann notiert man gleich die Namen von allen, selbst wenn nie mehr nachgewiesen werden kann, dass ich die Person bin, die das gemacht hat. Und das passiert dann zwei, dreimal, dann landet man in dieser Gewalttäter-Sportdatei, von der vielleicht einige auch schon mal gehört haben. Und dann kriegt man eben beim nächsten Derby so ein Aufenthaltsverbot. Und das zeigt sehr deutlich, wie diese Maßnahme eben eingesetzt wird. Und auch, dass ich nicht verurteilt sein muss, um von so einer Maßnahme betroffen zu sein.
Genau, und wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn so ein Verbot ausgesprochen wird, dann kann das eben auch direkt vollzogen werden oder es kann als direkt vollziehbar gelten. Und das bedeutet erstmal, obwohl vielleicht im Nachhinein auch ein Gericht entscheidet, dass es unrechtmäßig war, dass die Polizei das ausgesprochen hat, dann durfte ich trotzdem nicht zu dem Spiel, durfte ich trotzdem nicht zu der Demo, weil es eben direkt vollziehbar war. Also wenn irgendwie die Polizei heute mir ein Verbot gibt, dass ich morgen zum Fußballspiel gehe, dann kann ich da nicht hingehen. Und auch wenn im Nachhinein ich eigentlich da hätte hingehen können, bringt es mir halt eigentlich nichts. Oder ne, auch für eine Demo zum Beispiel.
Ja. Genau, und da, also das zeigt schon, dass sehr stark einschränkend. Eine Maßnahme, die noch weiter geht, ist eben diese präventive Ingewahrsamnahme, von der wir eben schon gesprochen haben. Und da macht das Gesetz so ein bisschen so eine Abstufung anhand der Tage, wie lange ich in Gewahrsam genommen werden kann. Und da ist natürlich das Schärfste in diesem Fall von drohender terroristischer Gefahr und Gefahr einer Straftat von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit. Da kann man präventiv, also dass man ohne, dass man eine Straftat begangen hat, bis zu einem Monat in Gewahrsam genommen werden. Das ist halt sehr weitgehend. Ich glaube, ihr habt das, oder vielleicht habt ihr das aus Bayern mitbekommen, da gibt es so eine ähnliche Regelung. Da sind es sogar 3 Monate, also noch krasser. Und auch in Niedersachsen haben vielleicht auch ein paar Leute mitbekommen, wird das gerade diskutiert, da diskutiert man über 2,5 Monate. Das heißt, wenn man sich diese Länder anguckt, ist NRW eher am unteren Ende der Skala. Es gibt aber auch viele Bundesländer, die haben gesagt, das ist einfach zu krass, das kann man nicht machen, das ist nicht mit der Verfassung vereinbar. Wir führen eben so eine Regelung nicht in unseren Polizeigesetzen ein, obwohl sie explizit darüber nachgedacht haben. Das heißt, oder das zeigt, dass auch in den Innenministerien, die eben diese Gesetze schreiben, auch es Leute gibt, die sagen, nee, sowas kann man einfach nicht machen. Und auch dieser Begriff der drohenden terroristischen Gefahr, der stammt halt aus einem Urteil vom Bundesverfassungsgericht und darauf beruft sich auch die NRW-Landesregierung immer und sagt, das Verfassungsgericht hat doch erlaubt, dass wir Polizeimaßnahmen an die drohende terroristische Gefahr anknüpfen. Das stimmt, aber die haben da über Überwachung gesprochen, also über Telefone abhören, Wanzen installieren. Die haben nicht darüber gesprochen, jemanden einzusperren und das ist natürlich schon noch ein sehr starker Qualitätsunterschied und deswegen kann man auch einsagen, die halt damit argumentieren, das Verfassungsgericht sagt doch, man kann Polizeimaßnahmen an eine drohende terroristische Gefahr anknüpfen. Stimmt, aber auf jeden Fall nicht solche. Und zur Durchsetzung dieser Kontakt- und Aufenthaltsverbote oder Aufenthaltsgebote gibt es auch eine Möglichkeit, jemanden in Gewahrsam zu nehmen, präventiv, bis zu 7 Tage. Das zeigt halt auch, dass sozusagen diese Anordnung nicht nur für mich gilt und ich dann nicht rechtlich gegen vorgehen kann, um zum Beispiel doch zum Fußballspiel oder zur Demo zu gehen, sondern ich kann auch, wenn davon ausgegangen wird, dass ich mich nicht daran halte, kann ich direkt in Gewahrsam genommen werden. Genauso gibt's diese Regelung zur Durchführung von Platzverweisen. Da kann man auch dann zukünftig bis zu 7 Tage in Gewahrsam genommen werden und auch generell bei einer drohenden Gefahr. Und die drohende Gefahr, haben wir ja eingangs gesehen, ist so super allgemein gehalten. Das heißt, das kann schon sehr, sehr viele Leute treffen. Und auch noch eine besonders schöne Änderung ist Präventivgewahrsam für die Durchsetzung einer Identitätsfeststellung. In Deutschland ist es nicht mal eine Ordnungswidrigkeit, kein Perso bei sich zu haben. Man ist auch nicht verpflichtet, an der Feststellung der eigenen Identität mitzuwirken. Und trotzdem kann man zukünftig eben, wie ihr seht, so lange hier in Haft genommen werden. Und da sieht man einmal mehr, das Gesetz ist nicht nur dafür geschaffen, dass man Terrorismus bekämpft, sondern das zielt in diesem Fall, und das hat der Innenminister auch sehr deutlich gesagt, ganz konkret auf die Leute im Hambacher Forst. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da ist es schon eine häufiger vorkommende Praxis, dass Leute ihre Fingerkuppen Sekundenkleber einschmieren, dann können eben keine Fingerabdrücke genommen werden und es dauert auch ein bisschen, bis dieser Sekundenkleber sich löst. Und bisher hatte man halt häufig das Problem, wenn man da Leute einkassiert hatte und denen keine Straftaten oder sowas nachweisen konnte, dann musste man die eben wieder laufen lassen und konnte auch nicht feststellen, wer sie sind. Und jetzt kann man diese Person eben für bis zu 7 Tage in Präventivgewahrsam nehmen. Da geht es nicht um Terrorismus, das ist halt einfach eine Maßnahme, die sich gegen diese Personen richtet. Auch ist völlig unklar, wie das dann aussehen wird. Also wo bin ich dann, wenn ich in Präventivgewahrsam bin? Ich bin nicht in der JVA, da sind nämlich eben nur die Strafhäftlinge. Und es kann, oder so nach allem, was wir wissen, die Polizei weiß es auch noch nicht genau, es gibt auch Anfragen im Landtag, wie das dann aussehen wird, kann es auch sein, dass ich dann einfach bis zu einem Monat in dieser Ausnüchterungszelle bin, wo so ungefähr gar nichts drin ist. Und das zeigt halt einmal mehr, dass es erstmal nicht durchdacht ist, dass es kein Konzept gibt, das durchzuführen und dass darüber hinaus eben sehr, sehr einschneidend ist. Und neben diesem Faktor, ich bin eingesperrt, ich kann mich nicht frei bewegen, kommen natürlich auch ganz starke soziale Folgen. Ne? Also wenn ich irgendwie 48 Stunden in der Ausnüchterungszelle oder in Gewahrsam bin, dann kann ich das vielleicht noch meinem Arbeitgeber verheimlichen, kann sagen, ja, ich war krank oder sowas. Wenn ich einen Monat irgendwo eingesperrt bin, geht das auf jeden Fall nicht. Also da verliert man seinen Job, ist im sozialen Umfeld stigmatisiert und selbst wenn sich am Ende herausstellt, dass da vielleicht nichts dran war, dass ich zu Unrecht in diesem Gewahrsam war, dann war ich da trotzdem einen Monat drin und die meisten Leute denken sich so, ja, da wird ja schon was dran gewesen sein und selbst wenn nicht, habe ich sozusagen für mein Privatleben sehr einschneidende Konsequenzen. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen? Genau, wir sind immer noch in diesem präventiven Bereich und den anderen Punkt habe ich, glaube ich, gerade vergessen. Auf jeden Fall, es ist ein starker Einschnitt. Wenn man sich anguckt, wen dieses Polizeigesetz treffen wird, dann haben wir ja eben gesehen, der Kreis der potenziell Betroffenen wird massiv ausgeweitet. Es gibt aber auch Leute, die sind einfach besonders betroffen. Man sieht das sehr deutlich an der Maßnahme dieser sogenannten strategischen Verhandlung. In anderen Bundesländern gibt es was, das nennt sich Schleierverhandlung. Das heißt dann oft im Gebiet von 30 Kilometern an den Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland kann man einfach sozusagen Leute anhalten, ohne dass man irgendwie jetzt einen konkreten Verdacht hat. Und da hat die FDP irgendwie gesagt, ja, finden wir nicht so toll. Und die CDU hat aber gesagt, doch, wir wollen auf jeden Fall sowas haben. Und dann hat man sich eben auf so eine Zwischenlösung geeinigt. Und das ist jetzt eben diese sogenannte strategische Verhandlung, bei der man anlassbezogen, aber verdachtsunabhängig Anhalte- und Sichtkontrollen im öffentlichen Verkehrsraum durchführt. Und in diesem Gesetz gibt es sozusagen bestimmte Voraussetzungen, zu denen man oder zu welchen Zwecken man eben diese Kontrollen durchführen kann. Und einer dieser Zwecke, der da besonders genannt ist, ist, dass man illegalen Aufenthalt oder unerlaubten Aufenthalt unterbinden möchte. Und da haben wir eben die ganz große Befürchtung und eben auch viele Leute, die sich damit auseinandersetzen, dass man damit Racial Profiling legalisiert oder zumindest eine Möglichkeit schafft, eine gesetzliche Grundlage nach der Racial Profiling, also dass man Leute anhand von rassistischen Merkmalen kontrolliert, sehr, sehr viel häufiger macht. Bei diesen gefährlichen Orten kann man sich das so vorstellen, dass die Behörde festlegt, dieser Ort ist gefährlich, das muss wieder der Behördenleiter oder die Behördenleiterin entscheiden und macht das für einen Monat und kann das dann immer mal wieder verlängern. Aber man weiß nicht zwingend, dass so ein Ort oder so ein Gebiet als gefährlicher Ort festgelegt ist. Und wenn wir uns überlegen, wie passieren gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei, dann ist es halt oft, dass Leute im Vorfeld kontrolliert wurden, häufig vielleicht aus rassistischen Gründen, kann man in der Regel nicht aufklären, und halt dann nicht verstehen, warum sie kontrolliert werden. Dann fragt man, warum werde ich kontrolliert und was soll das hier? Und dann sagt die Polizei, ist egal, wir kontrollieren sie halt. Und sie führt dann oft ein Wort zum anderen und so entstehen eben häufig auch Konfliktsituationen mit der Polizei, weil man selbst nicht versteht, warum man kontrolliert wird, die Polizei das nicht begründen muss, die weiß halt, hier ist ein gefährlicher Ort, hier können wir jeden kontrollieren. Und das führt halt gerade nicht zu der eingangs beschriebenen bürgerinnennahen Polizei. Dann denkt man nicht, oh, das ist ja mein Freund und Helfer, sondern dann fragt man sich, was soll das, warum werde ich hier kontrolliert? Und das zeigt eben einmal, dass es jeden treffen kann, aber dass natürlich auch bestimmte Leute, die an diesen Orten sind, besonders betroffen sein werden. Und wenn wir uns Orte vorstellen, wo das sein könnte, dann ist das hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Münster wart, der Bremer Platz, das ist direkt am Hauptbahnhof, da sind relativ viele Drogenabhängige und die werden natürlich dann besonders häufig kontrolliert werden, wenn man eben so einen Ort als gefährlichen Ort deklariert. Aber auch jede und jeder, der an diesem Ort rumläuft, kann natürlich kontrolliert werden. Also einmal, es reicht zur falschen Zeit am falschen Ort, wie man so schön sagt, zu sein, aber es werden natürlich bestimmte Gruppen besonders in den Fokus genommen und besonders eben durch dieses Gesetz belastet. Und damit einhergeht halt auch, oder befürchten wir zumindest, dass damit einhergeht, dass sich die Maßstäbe so ein bisschen verschieben. Wenn man jetzt sagt, okay, es ist völlig normal, dass ich verdachtsunabhängig einfach kontrolliert werde, weil es gibt einfach Gefahren, es gibt bestimmte Orte, die sind besonders gefährlich, dann droht natürlich die Gefahr, dass man sagt, naja, okay, das ist wohl so und in 10 Jahren kommt dann die nächste Maßnahme, man darf da deine Taschen oder dein Auto oder deinen Rucksack durchsuchen und dann denkt man sich, ach ja, es war ja eh schon immer normal, dass die Polizei mich verdachtsunabhängig kontrollieren, also meine Identität feststellen und gucken, was ich so dabei haben durfte, dann darf sie sogar auch noch mich durchsuchen. Also so eine Normalisierung von eigentlich einer Ausnahmesituation, dass mich die Polizei kontrollieren darf, wird damit Tür und Tor geöffnet und wir befürchten echt, dass eben diese Maßstabverschiebung damit einhergeht. Mir ist eingefallen, was ich vorhin sagen wollte, als ich kurz überlegt habe zu dem präventiven Gewahrsam, nämlich was völlig ungeklärt ist, was passiert eigentlich danach? Ich war jetzt einen Monat in diesem Gewahrsam wegen drohender terroristischer Gefahr, habe ich mir danach überlegt, mache ich vielleicht doch nicht? Ich glaube, also so, oder radikalisiere ich mich da gerade erst recht? Das ist auch so eine Frage, die ist völlig unklar. Das wollte ich noch einmal nachschieben, das wollte ich eben nämlich eigentlich gesagt haben und bin dann eben da nicht drauf gekommen. Gut, dann kommen wir noch einmal weiter zu den Maßnahmen, die sonst noch neu eingeführt werden. Da können wir auch auf Nachfrage gerne nochmal was Genaueres zu sagen. Es werden die Möglichkeiten für Videoüberwachung ausgeweitet. Bisher war es erforderlich, dass an dem überwachten Ort wiederholt Straftaten begangen wurden und die Beschaffenheit des Ortes diese Straftaten ermöglicht oder begünstigt. Also sprichwörtlich die dunkle Ecke sozusagen. Jetzt reicht es aus, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dort Straftaten von erheblicher Bedeutung verabredet, vorbereitet oder begangen werden. Und das ist natürlich viel weiter, ne? Also wo verabrede ich was, wo bereite ich was vor? Viel, viel weiter als eben, dass da Straftaten begangen werden und der Ort das auch noch begünstigt. Auch werden die Möglichkeiten zur Telekommunikationsüberwachung ausgeweitet. Da geht es darum, dass man so eine sogenannte Quellen-TKÜ, also Quellentelekommunikationsüberwachung, durchführt. Das heißt, man fischt Kommunikation an der Quelle ab. Die meisten wissen, Messenger-Dienste auf dem Handy werden standardmäßig verschlüsselt und deswegen will das Gesetz, dass die Polizei halt sozusagen auf mein Handy zugreifen kann, da eine Spähsoftware einschleusen, die dann sozusagen bevor WhatsApp, Telegram, Threema, was auch immer das verschlüsselt, diese Information schon abfischt. Und da geht natürlich die große Gefahr mit einher, dass diese Software, die auf mein Handy eingeschleust wird, noch was anderes kann und eben nicht nur das mitschneiden, sondern vielleicht auch noch Daten verändern oder sowas. Vielleicht ist auch, oder manche Experten gehen auch davon aus, dass es nötig ist, dass irgendwie diese Software Daten verändert, damit die eben verdeckt auf meinem Handy agieren kann, ohne dass ich oder das Betriebssystem das mitbekommen. Auch gibt es eine ganz große Gefahr, dass die Regelung, die man in der Strafprozessordnung hat, wo man wo es eben auch schon so eine Quellentelekommunikationsüberwachung geregelt ist, dass die unterlaufen werden. Da sind die nämlich nur unter besonderen Voraussetzungen, gerade den Voraussetzungen der Bildung oder Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, zulässig. Und wir befürchten eben, wenn man sagt, es reicht schon eine drohende terroristische Gefahr, was sehr viel vager ist, dann werden, glaube ich, auch, oder befürchten wir, dass diese Maßstäbe, die da in der Strafprozessordnung vorgesehen sind, unterlaufen werden. Und genauso kommt zusätzlich noch eine weitere Maßnahme hinzu, das ist die sogenannte elektronische Fußfessel. Da wird eben Leuten so ein Sender, so eine Fußfessel angelegt und darüber werde ich dann überwacht. Und einmal muss man sagen, das bringt nicht unbedingt mehr Sicherheit. Ich kann mich ja immer noch bewegen. Ne? Wenn jetzt Anis Amri in diesem LKW in Berlin eine Fußfessel umgehabt hätte er trotzdem auf den Weihnachtsmarkt fahren können. Und auch sonst gibt es wieder dieses Problem. Ich kann dagegen klagen. Das hat aber keine aufschiebende Wirkung, wenn am Ende festgestellt wurde, ich musste die oder ich war nicht verpflichtet, die zu tragen. Diese Polizeimaßnahme war rechtswidrig. Kann ich mir da halt auch nicht so viel von kaufen. Und auch bei der Quellentelekommunikationsüberwachung gibt's eine Besonderheit. Diese Quellentelekommunikationsüberwachung kann nicht nur eine Person treffen, von der so eine drohende terroristische Gefahr ausgeht, sondern es reicht, wenn ich irgendwie mit dieser Person in Kontakt stehe oder wenn ich vielleicht für diese Person Informationen annehme oder weitergebe. Das heißt, es kann eben auch Leute aus dem Umkreis von Personen treffen, bei denen die Polizei davon ausgeht, dass von ihnen eine drohende terroristische Gefahr ausgeht. Das heißt, wir können auch, wenn ihr noch Fragen habt, später noch mal ein bisschen näher zu den Maßnahmen sagen, aber das ist so einmal der Rundumschlag, was an neuen Polizeibefugnissen dazu kommt. Eine weitere Veränderung gibt es noch. Der Waffenkatalog wird um sogenannte Elektrodistanzimpulsgeräte erweitert. Das sind halt diese Taser. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr große Probleme für Personen, die besonders verletzlich sind. Ne? Was ist, wenn ich Asthma habe? Was ist, wenn ich schwanger bin? Wenn ich mit so einem Taser getroffen werde. Also man kann sich das vorstellen wie so eine große Pistole und da schießen so Drähte raus, die sich dann irgendwie an meinem Körper festmachen und da wird dann ein großer Elektroimpuls durchgejagt und dann bin ich bewegungsunfähig, sacke zusammen und was dann passiert, ist halt die Frage. Ne? Also schleiche ich mir den Kopf am Bordstein auf, bin ich vielleicht besonders verletzlich, weil ich eine Herzkrankheit habe, weil ich schwanger bin. Und da möchte man aber jetzt auch diesen Waffenkatalog erweitern und möchte auch die Polizei standardmäßig mit diesen Tasern ausstatten. Und das ist wieder so eine dieser Maßnahmen, wo man sagt, okay, das ist eine Verschärfung und es ist eigentlich nicht durchdacht. Also es ist weder begründet, warum braucht die Polizei das zwingend, noch ist die Polizei im Umgang damit geschult, noch kann man das in jeder Situation einsetzen. Also gerade so in Menschenmengen kann man das nicht einsetzen. Es gibt bisher Einsatzfälle, wo das schon jetzt praktiziert wird. Da haben nämlich die Sondereinsatzkommandos in NRW haben schon diese Geräte und die setzen sie halt zum Beispiel ein, wenn jemand vom Hochhaus springen möchte. Und da könnte man sagen, ja, da ist vielleicht so ein Einsatz möglicherweise gerechtfertigt. Da geht es ja darum, jemanden bewegungsunfähig zu machen, der, was weiß ich, 3 Meter von der Kante wegsteht. Es ist aber, glaube ich, so für den Alltagseinsatz der Polizei auf jeden Fall nicht tauglich. Und die Polizei oder die Leute, die dieses Gesetz verteidigen, rechtfertigen das immer so ein bisschen damit, dass sie sagen, naja, das ist halt ein milderes Mittel zur Schusswaffe. Besser wir tasen jemanden, als wir schießen auf ihn. Die ganz große Gefahr bei solchen vermeintlich milderen Mitteln ist aber natürlich immer, ach, dann können wir es auch öfter einsetzen. Also vielleicht in Situationen, wo man bisher irgendwie einen Knüppel eingesetzt hat oder eine Person niedergerungen hat, denkt man sich, ach, dann kann ich den tasen. Das ist eine Befürchtung, die wir eben bei dieser Maßnahme haben. Soweit erstmal der Rundumschlag. Was machen wir dagegen? Es gibt einmal das Bündnis No Polizeigesetz NRW oder Nein zum Polizeigesetz NRW. Und dazu gab es ja auch die große Demonstration am 7.7., bei der vielleicht einige von euch waren. Wann dieses Gesetz kommen wird, ist immer noch unklar. Also diese Demonstration und auch die ganze Debatte drumherum hat halt so ein bisschen die Landesregierung verschreckt und hat halt dafür gesorgt, dass die gesagt haben, okay, wir beschließen das vielleicht doch nicht Anfang Juli, wie wir uns das gedacht hatten, sondern überlegen über die Sommerpause nochmal, ob wir vielleicht Änderungen vornehmen. Und jetzt weiß man nicht so genau, wie es weitergeht. Die nächste Sitzung des Innenausschusses, der sich nochmal mit diesem Gesetz befassen muss und der auch die ExpertInnenanhörung zu diesem Gesetz auswerten muss, ist am 13.09. Da wird es aber voraussichtlich erstmal um noch andere Änderungen im Polizeigesetz, die Datenspeicherung betreffen, gehen. Und es gibt auch Ende September nochmal eine Sitzung, ich glaube am 27. September oder so. Und da wird dann diese ExpertInnenanhörung zum Polizeigesetz ausgewertet. Die große Frage ist, hat die Landesregierung schon einen Änderungsentwurf oder hat der Landtag schon einen Änderungsentwurf in der Hinterhand und sagt dann, okay, das war die Demonstration und die ExpertInnen haben uns gezeigt, das war vielleicht ein bisschen zu viel, was wir da wollten. Wir ändern jetzt nochmal ein, zwei Vorschriften, ein kleines bisschen und dann beschließen wir das Gesetz so. Wenn das so wäre, könnte dieses Gesetz Anfang Oktober, also irgendwie 11., 12., 13. Oktober ist das Landtagsplenum, könnte es da beschlossen werden. Es kann aber auch gut sein, wovon auch viele ausgehen, dass es noch ein bisschen länger dauert und dass erst im November über das Polizeigesetz abgestimmt wird.
Genau, und auch dazu nochmal wichtig, die Frage ist ja so ein bisschen, also warum wurde das jetzt herausgezögert? Und Marius hat gerade so ein bisschen gesagt, dass man die Demonstration wahrgenommen hat. Das denke ich ein Stück weit auch, aber es ist sicherlich auch ganz gut, so einen Gesetzesentwurf ein bisschen über die Sommerpause zu tragen und dann mal zu gucken, wie viel Protest denn danach noch da ist. Genau, und deshalb ist es, glaube ich, also für uns auch sehr gut, dass wir jetzt auch nach der Demo quasi noch hier sind und ja, auch nochmal der Aufruf, da auf jeden Fall nicht nachzugeben bei dem Protest und dem Engagement gegen diesen Entwurf.
Genau, das hat auch in dem Bündnis gegen das Polizeigesetz, das hat sich am letzten Sonntag nochmal getroffen, das hat dann auch da jemand gesagt, vielleicht schiebt man das auch im November, weil im November macht es weniger Spaß zu demonstrieren als im Juli, also da können sicherlich auch viele taktische Erwägungen hinterstehen. Und wir hoffen halt eigentlich mit diesem Vortrag und auch mit den ganzen Diskussionen, die es darum geht, gibt so ein bisschen nochmal dafür zu sorgen, dass irgendwie weiter die Diskussion über das Polizeigesetz geführt wird und der Protest weiter stattfindet. Wir haben auch einen Flyer dazu gebastelt, weil wir bei vergangenen Veranstaltungen darauf aufmerksam gemacht wurden, dass es zwar gut ist, wenn man einmal so einen Input bekommt mit allen Maßnahmen, aber dass man gerade, wenn man irgendwie mit Nachbarn, Eltern, KollegInnen oder so darüber diskutiert, manchmal das Problem hat, dass man nicht in drei Sätzen erklären kann, warum das Polizeigesetz doof ist. Dazu haben wir einen Flyer erstellt mit einen ersten Entwurf eines Flyers mit Argumenten gegen das Polizeigesetz. Den würden wir gleich mal rumgeben. Das ist dieser Flyer, der hier vorne dran in Farbe hängt. Ihr kriegt aber nur eine Schwarz-Weiß-Version, weil wir sonst zu arm werden. Und also nehmt das gerne mit, nutzt auch gerne diese Argumente in persönlichen Gesprächen. Das ist allerdings die allererste Version unseres Flyers. Ich musste die auch ganz schnell noch falten, bevor wir von losgefahren sind. Deswegen würden wir darum bitten, diesen Flyer nicht in der Form weiter zu verbreiten oder zu kopieren oder zu tweeten oder was auch immer, sondern dazu wird es nochmal eine weitere Version geben, die wir dann auch auf unserer Homepage zur Verfügung stellen und auch gerne nochmal an euch schicken. Und wir würden noch einmal ganz kurz zwei Punkte zum Gesetzgebungsvorhaben sagen. Wenn das Gesetz jetzt doch beschlossen wird, obwohl wir dagegen protestieren und obwohl ihr ganz viele Leute mit diesem Flyer überzeugt habt, dann ist die Frage, wie geht's weiter? Und juristisch kann man einmal sagen, es besteht die Möglichkeit, dass der Landtag dieses Verfahren eben vor das Verfassungsgericht bringt. Dazu braucht es aber eine Mehrheit, die zumindest eine Zusammenarbeit von SPD und Grünen aus dem Landtag heraus voraussetzt. Das heißt, bei der SPD ist noch so ein bisschen unklar, wie die sich dazu positionieren wird. Die SPD hat ja immer so ein bisschen dieses Trauma, wir sind nicht hart genug bei Sicherheit und dann laufen uns irgendwie Wählerinnen und Wähler davon. Wir wissen noch nicht genau, wie das ausgehen wird. Es kann sein, dass die eben das Gesetz vor das Bundesverfassungsgericht bringen, was sicherlich sehr gut wäre, wenn diese Maßnahmen nochmal da auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüft und hoffentlich auch dann vom Gericht aufgehoben werden. Es gibt genauso natürlich die Möglichkeit, dass Leute, die eben in diesem Präventivgewahrsam landen, dass die dagegen klagen und dann durch alle Instanzen klagen und vor das Verfassungsgericht. Das dauert aber ewig, und also weil man eben wirklich durch alle Instanzen vorher durch muss. Und es führt immer nur dazu, dass diese einzelne Maßnahme überprüft wird. Also dann wird vielleicht geguckt, ist diese Vorschrift zu Präventivgewahrsam, ist die vielleicht verfassungswidrig? Man hat aber noch keine Klarheit über alle anderen Vorschriften. Also das ist so ein Weg, da hofft man natürlich, dass die Leute, die von sowas betroffen sind, dagegen klagen, aber der nicht wirklich zu einer Änderung in diesem Gesetz führt. Und auch die politische Diskussion, muss man sagen, oder da diese politische Diskussion, wie es danach weitergeht, ist eigentlich was, was wir gerne heute mit euch führen würden. Wir beantworten gleich gerne auch noch Nachfragen, wenn es welche gibt, aber vor allem wollen wir mit euch darüber diskutieren, wie man eben in Zukunft gegen dieses Gesetz vorgehen kann, wie man verhindern kann, dass das, was sozusagen wir jetzt gerade als mögliche Konsequenzen des Gesetzes dargestellt haben, wie das wirklich passiert. Und deswegen sagen wir erstmal danke für die Aufmerksamkeit und gerne Fragen und Anmerkungen.